Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel. Wer kann die Offenbarung verstehen von euch? Wer hat sie schon gelesen von euch? Schon mal ganz durch. Aber das ist so ein Buch, man sagt gerne, das Buch mit den 7 Siegeln. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Ja? Und manch einer traut sich nicht mal ran, das zu lesen. Ich möchte euch Mut machen und ich habe mir vorgenommen, über die Offenbarung zu predigen. Und ich habe bisher über Kapitel 4 und Kapitel 5 gepredigt. Aber natürlich fängt die Offenbarung nicht mittendrin an, sondern sie hat noch 3 Kapitel davor. Und deswegen schiebe ich heute die Einführung in die Offenbarung hinterher. Das ist nicht unwichtig. Ihr alle habt bestimmt schon mal Bücher gelesen. Und bei manchen Büchern habe ich gedacht, so die ersten 20, 30 Seiten, da habe ich mich durchgequält und habe gedacht, hoffentlich wird das irgendwann mal spannend. Ja, und dann irgendwann ging's los. Aber wenn ich diese Seiten übersprungen hätte, ich hätte nicht einfach mittendrin anfangen können, weil ich den Zusammenhang gar nicht mitgekriegt hätte. Ich wüsste gar nicht, worum es eigentlich geht, wer die Personen sind und wie ich das zuordnen kann. So, und ähnlich ist das bei der Offenbarung. Wenn man da anfängt zu lesen, denkt man so, ja, das ist für damals und was interessiert mich. Ich will doch den Teil, wo es spannend wird, da, wo es eigentlich losgeht. Ja. Genau. Und in der Offenbarung geht es nun mal in Kapitel 6 so richtig zur Sache. Das, wo wir dran denken, wenn wir von Offenbarung sprechen. Ja. Aber wir wollen uns heute noch nicht mit der Frage, was passiert am Ende der Zeit, noch in der Zukunft beschäftigen, sondern vielmehr mit was ist die Offenbarung, was ist das eigentlich für ein Buch, was steht da drin, wer ist der Hauptakteur, wer gehört dazu und wie kann ich das verstehen, wie kann ich das überhaupt einordnen, darum geht es heute. In der Offenbarung wird ganz viel mit Bildern gearbeitet und auch mit Allegorien. Allegorien sind Vergleiche, da werden Tierfiguren beschrieben, die aber Menschen entsprechen. Aber das Wesen dieser Tierfigur entspricht dem Wesen dieses Menschen. Solche Dinge zum Beispiel. So, das muss man deuten. Das ist nicht einfach so auf Anhieb zu verstehen. Und deswegen ist es unerlässlich, auch den Anfang der Offenbarung zu lesen, damit wir das richtig deuten können und nicht falsch deuten. Das passiert leider immer wieder. So, schon die ersten Verse in der Offenbarung offenbaren uns ganz, ganz viel von dem, was nachher kommt, beziehungsweise geben uns Verständnis davon. Und das möchte ich mal lesen. Ich lese mal die ersten 3 Verse in der Offenbarung. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb schickte er seinen Engel mit dem Auftrag zu seinem Diener Johannes, ihn das alles sehen zu lassen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist, wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich ist, wer diese prophetische Worte liest und alle, die sie hören, und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Was ist die Botschaft dieses Buches? So, das steht gleich zu Anfang drin. Das griechische Wort heißt Apokalypse. Haben wir mit Sicherheit schon mal gehört. Gibt's Filme drüber und so weiter. Apokalypse bedeutet übersetzt Offenbarung. So viel wie Enthüllung. Wir haben bestimmt schon mal gesehen, wenn ein Denkmal enthüllt wird. Da liegt vorher ein Tuch drauf und man sieht nicht, was dahinter ist. Aber wenn das Tuch weggezogen wird, dann wird es enthüllt und es wird offenbar, was dahinter ist. Es wird sichtbar. Und so ist es gemeint. Jesus zieht die Decke weg und zeigt Johannes, was in Zukunft passieren wird. Genau so ist das gemeint. Und Johannes selber hat das Ganze gesehen und beschreibt das, was er gesehen hat. Das ist die Botschaft dieses Buches. Jetzt die Frage, wer ist der Empfänger? Wem gilt diese Botschaft? Eigentlich jeder, der sie liest, ne? Aber hier ist es nochmal ganz deutlich gesagt, wer der Adressat ist, wer das empfangen soll, für wen das geschrieben ist. Und zwar, das Buch richtet sich an alle Diener Gottes. Bist du ein Diener Gottes? Man könnte jetzt sagen, die Diener Gottes, ja, wer ist denn das? Das sind die Pastoren und die Diakone und die Bischöfe und all die, die so in der Kirche angestellt sind. So, das hat man so die Vorstellung von Diener Gottes. Nein, die Bibel sieht das anders. Die Bibel sagt, jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist ein Priester und ein Priester vor dem Herrn. Ein Diener Jesu Christi. Ob du ein Amt hast oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder, der Jesus folgen will und das tun will, was Jesus gesagt hat, der ist ein Diener Gottes. Und genau für die ist das geschrieben. Die, die Jesus folgen wollen und die das tun wollen, was Jesus gesagt hat. Wer die Offenbarung nur nimmt, um sein Interesse zu wecken, um die Zukunft zu erforschen, um zu wissen, was in Zukunft passieren wird. Ich kann dir versprechen, du wirst die Offenbarung nicht richtig verstehen. Du wirst nicht erkennen, was damit eigentlich gemeint ist. Und sie wird dir Angst machen, als dass sie dich erbaut oder dir hilft, zu erkennen, was wirklich passiert. Aber jeder, der den Willen Gottes tun will, der wird das tiefere Verständnis vom Heiligen Geist bekommen und verstehen, was damit gemeint ist. Was steht da drin? Was ist der Inhalt dieses Buches? Eigentlich ganz kurz gesagt, das, was bald geschehen muss. So steht's im ersten Satz. Das, was bald geschehen muss. Wenn wir uns vorstellen, Johannes hat das ungefähr 90 nach Christus geschrieben, also 90 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, in etwa. Das ist fast 2000 Jahre her. Würdest du davon bald reden? Ich finde, 2000 Jahre ist ziemlich langes bald, oder? Also wenn ich von bald rede, ja, vielleicht 4 Wochen, 8 Wochen, das ist schon bald für mich. 2000 Jahre ist für mich schon nicht mehr bald. So, da kann man drüber stolpern. Sagen, warum steht da bald? Es ist so eine Sache mit der griechischen Sprache. Man kann das mit bald übersetzen und das ist nicht falsch übersetzt. Aber man kann es auch mit schnell übersetzen. Und angesichts dessen, dass es 2000 Jahre her ist, macht das durchaus Sinn, hier an dieser Stelle nicht zu sagen bald, sondern schnell. Jesus sagt, wenn er wiederkommt, dann wird das überraschend passieren. Wir rechnen nicht damit und es wird plötzlich überraschend passieren. Und wenn Jesus wiederkommt, genau das ist da beschrieben. Also man kann das durchaus mit, es wird schnell und überraschend passieren, übersetzen. Und trotzdem, am Ende dieser drei Verse steht auch das, was bald geschehen wird. Und in der ersten Zeit nach Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt haben die Gemeinden wirklich geglaubt, dass das, was Johannes erkannt und aufgeschrieben hat, das wird bald passieren. Jesus wird bald wiederkommen. Und sie meinten nicht in 2000 Jahren, sondern zu ihren Lebzeiten. Sie haben das, waren da fest von überzeugt. Das kann man an manchen Stellen im Neuen Testament nachlesen, dass sie wirklich in dieser Erwartung waren, Jesus kommt noch so lange wir leben. Und das ist auch so gewollt. Auch wenn Jesus wusste, das passiert nicht sofort, möchte er, dass wir bereit sind. Dass wir nicht denken, ach, das passiert mal irgendwann, wenn ich schon längst gestorben bin, sondern wir sollen jederzeit bereit sein. Es wird passieren, überraschend, und wenn wir nicht damit rechnen. Und deswegen sollen wir zu jeder Zeit bereit sein und in der Verbindung mit Jesus bleiben. Das ist damit gemeint. Also einerseits sich bewusst sein, ja, es wird überraschend passieren und es kann auch lange dauern und trotzdem sollen wir jederzeit bereit sein. Es gibt ganz verschiedene Bücher. Ich erinnere mich noch an die Schule, Geschichtsbücher. Die waren für mich immer so trocken, die mag ich nicht lesen. Romane sind da schon ein bisschen was anderes. Wo ich früher immer schon Schwierigkeiten hatte, ist so Gedichte lesen. Das mag ja immer der eine oder andere. Aber ich merke, dass wenn an diesen drei Beispielen, das sind alles Bücher. Aber ein Gedichtsbuch, ja, muss ich ganz anders lesen als ein Geschichtsbuch. Und ein Roman liest sich nochmal wieder ganz anders, hat einen ganz anderen Charakter als ein Geschichtsbuch. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was ist die Offenbarung für ein Buch. Auch in der Bibel gibt es verschiedene Arten und Kategorien von Büchern. Und die Offenbarung gehört zu den Büchern, die wir als prophetische Bücher bezeichnen. Prophetisch heißt von Gott offenbart. Nicht jetzt schon passiert, sondern von Gott offenbart. Also kein Geschichtsbericht, was schon geschehen ist, sondern ein Blick in die Zukunft, was geschehen muss. Deswegen, und das ist bei biblischer Prophetie üblich und das kennen wir daraus, dass vieles in Bildern geschieht. Vieles in Bildern beschrieben wird oder auch, was ich vorhin sagte, in Allegorien. Das heißt nicht, so wird es ganz genau passieren. Dann und dann wird das und das passieren, sondern da werden Bilder gebraucht. Da werden Szenerien uns vor Augen gemalt, die wir uns zwar vorstellen können, aber wo wir nicht sagen können, so ganz genau wird das sein. Und wenn wir manches lesen, da kommen wir ja später noch drauf, wenn wir manches lesen, dann muss man sich immer vorstellen, als Johannes gelebt hat, da gab es unsere Technik, die wir heute kennen, noch nicht mal ansatzweise und man hatte überhaupt keine Vorstellung. Weder Maschinen, noch Telefon, noch Satelliten, noch Flugzeuge, noch Autos, noch sonst irgendetwas, abgesehen von dem ganzen Kriegsgerät, was wir heute haben, die hatten keine Ahnung davon und wussten auch nicht, wie das aussieht. So, und deswegen muss er beschreiben von dem, was er kennt, was aber erst viel, viel später, tausende von Jahren später, erst existiert. So, beschreib mal etwas, was du nicht kennst. Du musst es mit den Worten beschreiben oder mit den Bildern beschreiben, die du zu der Zeit kanntest. So, und so muss man manches auch verstehen, was Johannes beschreibt. Wir müssen manches deuten, was da drin ist. Deuten, manches ist bezogen aufs Alte Testament und wir können manche Deutung tatsächlich aus den Geschichten des Alten Testaments finden wir eine Deutung, weil es häufig was mit dem Volk Israel zu tun hat und was es mit Israel passiert ist. Manche Deutung wird in der Offenbarung selber gegeben. Ja, ein paar Versen später steht, das und das wird davon gemeint. Ich habe, als ich über Offenbarung 4 und 5 gepredigt habe, die Fackeln vor dem Thron Gottes, das ist der Geist Gottes. Das steht gleich im nächsten Satz. Das ist die Deutung, was diese Fackeln bedeuten. Oder auch die Augen, die sieben Augen, die das Lamm, was vor Gottes Thron steht. Auch da steht gleich im Anschluss, das ist der Geist Gottes. Das ist die Deutung davon. Und da gibt es dann für uns nichts mehr zu deuten. Das beschreibt die Bibel selbst. Aber manches wird nicht gleich beschrieben. Und das ist dann schwierig zu deuten. Manches glaube ich, dass wir es erst verstehen, wenn es passiert. Oder ganz kurz bevorsteht. Erst dann werden wir begreifen, was da drin steht. Solange wir keine sichere Deutung haben, sollten wir sie einfach ruhen lassen und als einfach im Gedächtnis behalten, dieses Bild, was da steht. Und wir werden es verstehen, wenn es geschieht. Dann wird uns klar werden, ach, das ist damit gemeint. Und alles vorher rumdeuteln und was könnte das denn sein, ist Kaffeesatzleserei. Lassen wir sein. Chronologie in der Offenbarung. Das heißt, welche Abfolge, wann passiert was? Die Offenbarung ist kein Geschichtsbuch. Im Geschichtsbuch, da liest du Jahreszahlen, das fand ich immer total ätzend, wann wer was wann getan hat und immer schön in der Reihenfolge. Ich konnte mir sowas nicht immer merken, vor allem wenn das dann abgefragt wurde. Das können wir in der Offenbarung vergessen. Das steht nicht alles der Reihe nach und da stehen auch keine Jahreszahlen dabei. Wir wissen nicht, wann das passiert. Selbst Jesus weiß nicht, wann das Ende dieser Zeit sein wird. Das weiß nur der Vater. Und auch die Reihenfolge, was wann geschieht. Wenn wir das so lesen, dass es alles nacheinander geschieht, dann werden wir dann werden wir dem nicht gerecht und das passt nicht zusammen. Manches wird wahrscheinlich gleichzeitig passieren. Und das ist ja auch durchaus möglich. Aber es muss natürlich, wenn du es aufschreibst, dann musst du es nacheinander aufschreiben. Also auch da, deuten wird da schwierig, auch gerade von der Chronologie her. So, wenn wir das alles mit bedenken, und das sollte man bedenken, wenn man das liest, lass uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, nicht ausrechnen, wann was geschieht. Und das soll uns davor bewahren, falsche Schlüsse zu ziehen und auf falsche Prophetien reinzufallen. Ja, also da sollten wir einfach vorsichtig sein. Und wenn wir es nicht wissen, ist das nicht schlimm. Er wird es uns zur richtigen Zeit offenbaren. Mal ein Beispiel. Die meisten von euch können sich daran erinnern, dass 1986 in Tschernobyl der Atomreaktor hochgegangen ist und dann eine Wolke von Radioaktivität um die Erde gezogen ist. Das hat man auch hier in Deutschland gemerkt. Manche Pilze sind, glaube ich, noch nach Jahrzehnten verstrahlt gewesen. Tschernobyl übersetzt heißt Wermut. Und in der Offenbarung steht etwas von einem Stern, der Wermut heißt und der vom Himmel fällt und dann ein Drittel der Flüsse und Meere verseucht. Interessant, ne? Und man könnte leicht auf die Idee kommen, Tschernobyl, Wermut, Stern, Offenbarung heißt auch so, ist dasselbe. Und manche Christen haben damals tatsächlich gesagt, das ist der Stern, der in der Offenbarung gemeint ist. Nur wenn man diese Stelle in der Offenbarung liest, dann merkt man, das passt nicht. Da sind ähnliche Folgen. Und die Folgen von Tschernobyl waren verheerend, gar keine Frage. Und das hat viele Wasserflächen verseucht, gar keine Frage. Aber ist nicht dasselbe. Ein Atomkraftwerk in der Ukraine ist kein Stern, der vom Himmel fällt. Und damit, tut mir leid, ähnlich, aber nicht dasselbe. So, deswegen, da müssen wir genau gucken. Auch wenn so eine Ähnlichkeit da ist, es ist nicht immer dasselbe. So, wir merken also, Offenbarung ist nicht mal eben so leicht zu deuten und so leicht zu verstehen. Das heißt aber nicht, wir sollten sie nicht lesen, sondern wir können sie verstehen. Manches davon können wir verstehen. Und das, was wir nicht verstehen, ist nicht schlimm. Das behalten wir einfach im Gedächtnis. Und der Heilige Geist wird es dann hervorholen, wenn wir es brauchen. So manche Dinge können wir klar und eindeutig erkennen. Und die wollen wir auch predigen und die wollen wir auch verstehen. Und deswegen gerade zu Anfang, gerade die ersten 5 Kapitel, da steht so vieles drin, was wir klar erkennen können und was wir begreifen müssen, was wir erstmal im Herzen als Grundlage haben müssen, als Fundament, um alles, was dann kommt, richtig einordnen zu können. So, die Hauptperson in der Offenbarung ist Jesus. Nicht die schrecklichen Ereignisse, was dann alles beschrieben wird, sondern Jesus ist die Hauptperson. Wie bei einem Film wird gleich zu Anfang die Hauptperson, der Hauptdarsteller wird sofort eingeführt. Meistens geht es sofort mit dem Hauptdarsteller los. Und genauso geht es hier auch los. Jesus wird gleich zu Anfang genannt. Er ist derjenige, der die wichtigste Person in diesem ganzen Buch ist. Ich sag's mal so, übertragen gesehen, alle Scheinwerfer sind auf ihn gerichtet. Der Spot geht an und du siehst, das ist er. Und das sollen wir im Gedächtnis behalten. Alle anderen, alles, was daneben her passiert, ist nicht wichtig. Wenn du den im Blick behältst, und den Blick nicht von ihm abwendest, sondern weiterhin, das ist er, dann wirst du auch durch die Offenbarung keine Angst kriegen. Denn er hat alles in seiner Hand. Er tritt hier als der Auferstandene auf. Ganz anders, als wir ihn aus den Evangelien kennen. Dort wird er beschrieben als charismatischer Prediger, der überall durch die Gegend gezogen ist, vom Himmelreich gepredigt hat, Menschen geheilt hat, Tod auferweckt hat, Dämonen ausgetrieben hat und von allen Menschen erstmal angehimmelt wurde. Aber mit der Zeit, in den 3,5 Jahren, in denen er so aufgetreten ist, zunehmend wurde er von Menschen abgelehnt, verhöhnt, verspottet, vor allen Dingen von der geistlichen Elite, verlacht. Dann wurde er von den geistlichen Oberhäuptern festgenommen, weil sie merkten, er wird ihnen gefährlich. Sie klagten ihn an, sie prügelten ihn fast zu Tode und sie lieferten ihn dann den Römern aus, weil sie ihn selbst nicht umbringen durften. Das durften nur die Römer, die das Land besetzt hat zu der Zeit. Und Jesus ließ das mit sich machen. Er hat sich nicht zur Wehr gesetzt. All die Anhänger, die er gesammelt hatte in dieser Zeit, denen hatte er gesagt, sie sollen sich nicht wehren, sie sollen nicht kämpfen. Er ließ sich einfach festnehmen. Und dann, er wurde halbtot geprügelt und dann ans Kreuz genagelt. Und dort starb er qualvoll. Das ist einer der qualvollsten Tode, die man überhaupt sich vorstellen kann. Er starb. Welch ein Ende. Er hat von sich behauptet, er wäre Gottes Sohn. Gott ist doch allmächtig. Und er lässt seinen Sohn so elendlich sterben am Kreuz. Alle seine Nachfolger waren zutiefst niedergeschlagen. Was für ein Ende. Wir haben damit gerechnet, er würde Israel befreien. Er würde endlich ein neues Reich aufrichten. Und jetzt sowas. Er stirbt qualvoll am Kreuz. Wie entwürdigend. Was passiert jetzt? Das war bewusst. Jesus hat das absichtlich mit sich geschehen lassen. Dadurch, dass er sich ans Kreuz nageln lassen hat, hat er die Strafe auf sich genommen, die wir verursacht haben, wenn wir Gott nicht glauben. Wenn wir Gott nicht glauben, wenn wir ihm nicht zuhören, wenn wir nicht seinen Willen tun, dann steht in der Bibel, dass wir sündigen. Dann trennen wir uns von Gott. Und dann sind wir zum Tode verurteilt. Das ist die Strafe für Sünde. Und diese Strafe hat Jesus auf sich genommen. Bewusst. Um uns zu retten. Um zu sagen, so, ich habe die Strafe auf mich genommen. Und wenn ihr das annehmt, wenn ihr Ja sagt dazu und mich in euer Leben aufnehmt, dann erlöse ich euch von dieser Strafe und bringe ich zurück zu Gott. Und ihr habt wieder Gemeinschaft mit Gott. Die Sünde ist weg, ausgelöscht, ein für alle Mal. Das hat Jesus getan, als er am Kreuz hing. Also nicht entwürdigend. Im Gegenteil, er hat gesiegt über die Sünde, auch wenn das für ihn eine Schmach und eine Erniedrigung war. Aber um uns zu retten, hat er sich hingegeben. Nach 3 Tagen, nachdem er ins Grab gelegen worden ist, am dritten Tag, nicht nach 3 Tagen, sondern am dritten Tag, ist er auferstanden von den Toten. Dann war er wieder lebendig. Und kurze Zeit später ist er in den Himmel aufgefahren. Anders als vorher, als der auferstandene Herr, als der Sohn Gottes in Herrlichkeit. Und so wird er jetzt beschrieben. Und das lese ich jetzt mal in Offenbarung 1, 12 bis 18, steht, wie er da auftritt. Johannes beschreibt das, so sieht er ihn. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Haupt oder auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. 7 Sterne hielt er in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Wie anders, nicht mehr der Gekreuzigte, kaum noch wie ein Mensch zu erkennen, so hell strahlend, mit einem herrlichen Gewand, mit goldenem Brustband. Jesus, der Auferstandene. Jesus ist der Erlöser, der jedem Menschen die Rettung anbietet. Und wenn wir ihn so beschrieben sehen, dann glauben wir, dass er rettet und retten kann. Als der, der am Kreuz hing, wer kann jemanden retten, wenn er ans Kreuz genagelt ist? Aber er ist nicht da geblieben. Er ist auferstanden und jetzt in seiner Macht und Herrlichkeit ist er in der Lage, weil er das Kreuz erlitten hat, jeden zu retten. Und diese Botschaft der Errettung wird jetzt überall auf der ganzen Erde gepredigt, bis heute. Und jeder, der diese Botschaft annimmt und Ja sagt dazu, der wird gerettet. Warum ist das so wichtig? Weil die Apokalypse, die Offenbarung beschreibt das Ende der Welt. Das werden Herausforderungen sein für jeden von uns, die kaum zu ertragen sind, wo viele Menschen sterben. Und man kann Angst davor kriegen. Wer Jesus angenommen hat, der ist geschützt. Nicht vor allem, was dort passiert. Aber Jesus bewahrt uns, trägt uns hindurch bis ans Ende. Am Ende wird Gericht gehalten über jeden Menschen und jeder Mensch muss sich Gott gegenüber verantworten. Wenn wir Jesus im Herzen haben, dann treten wir vor diesen Gott und er sieht Jesus in uns und sagt: Du hast keine Sünde, komm in mein Himmelreich, zur neuen Erde, die Wohnung ist schon da. Du darfst einziehen. Aber bei wem Jesus nicht gefunden wird, der wird verurteilt. Der muss die Strafe tragen, die Strafe der Sünde, den ewigen Tod. Zu Lebzeiten hat man die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Am Ende, wenn Gericht gehalten wird, wird geurteilt. Da habe ich keine Möglichkeit. So, Jesus tritt hier auf als der Erlöser, als der Erretter, der dieses Angebot gemacht hat, dieses Rettungsangebot. Und das wird hier nochmal betont. Es besteht immer noch die Möglichkeit, sich retten zu lassen. Jesus ist immer noch da und Jesus bietet es jedem Menschen an, bevor das kommt, was dann beschrieben wird. Und jeder, der Jesus hat, der kommt da durch. Alles, was da beschrieben hat, braucht mir keine Angst zu machen, wenn ich Jesus hin habe. Und jeder, der das getan hat, jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, wird wiedergeboren durch den Heiligen Geist und gehört zur Gemeinde Jesu. Habe ich vorhin gesagt, als ich die lieben 3 jungen Frauen, sie werden immer jünger, je näher sie Jesus kommen, dem Ende kommen. Wir gehören zu Jesus dazu und bilden die Gemeinde. Und davon ist auch die Rede in den Versen, die ich eben gerade gelesen habe. Die Leuchter, die sieben Leuchter, die Jesus in seiner Hand hat. Das heißt, jede Gemeinde, die Jesus folgt, ist in seiner Hand und er bewahrt und behütet sie. Und dieses Bild ist wichtig zu verstehen, wenn wir die Offenbarung lesen, weil Jesus hat Gemeinde in seiner Hand. Er lässt sie nicht aus seiner Hand. Sie wird nicht geraubt, sondern in seiner Hand ist sie geborgen. Wer zur Gemeinde gehört, ist geborgen. Dieses Bild sollten wir vor Augen haben, bevor wir all die Schrecknisse lesen. Und dann dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, Jesus hat uns in der Hand. Ich gehöre zur Gemeinde. Ich bin geborgen. Auf die Gemeinde richtet sich jetzt dieser Blick. Und in den nächsten Versen 19 bis 20 wird das nochmal deutlich. Geht er nochmal drauf ein, was das bedeutet, diese sieben Leuchter. Er sagt, schreib alles auf, was du gezeigt bekommst. Ob es die Gegenwart betrifft oder erst in späteren Zeiten geschehen wird. Ich will dir erklären, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Da seht ihr, die Auslegung kommt gleich, die Deutung kommt gleich sofort. Diese Gemeinden, von denen hier die Rede ist, die werden in den Kapiteln 2 bis 3 noch näher beschrieben. Da gehe ich heute nicht drauf ein, das müsst ihr selber lesen. Diese Gemeinden, die existierten zu der damaligen Zeit, das waren sieben Gemeinden in einem Bereich, Asia nannte sich das, lag in jetzigen Türkei, glaube ich. Und das war das kulturelle Zentrum im Römischen Reich. Ihr wisst, wie groß das Römische Reich war. Asterix da oben in Gallien bis nach Britannien hin und in Deutschland und Spanien und also ne, riesig groß. Und das kulturelle Zentrum, das lag da, wo diese sieben Gemeinden waren. Das heißt, diese sieben Gemeinden hatten einen Einfluss auf das gesamte Römische Reich. Sie sollten Licht sein. Licht, das heißt das Evangelium, in das ganze Römische Reich hinaus strahlen lassen. Sie sollten Vorbild sein. Diese sieben Gemeinden waren im Grunde genommen das Bild hier auf der Erde, so wie es im Himmel sein soll. Und daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Jede Gemeinde jetzt hier auf der Erde soll ein Beispiel sein, wie es im Himmel sein soll. Wir sollen einander lieben. Im Himmel werden wir einander lieben. Und wir können jetzt schon ein Beispiel geben, wie es sein wird im Himmel. Die sieben Gemeinden waren der Ort, die Tür für jeden Menschen, um ins Himmelreich zu kommen. Wer zu diesen sieben Gemeinden gegangen ist, die haben das Evangelium gehört und konnten Jesus annehmen in ihr Leben. Das war der Weg, die Tür in den Himmel. Wo sonst findest du die Tür zum Himmel? Gemeinde ist der Ort, wo wir den Himmel finden und die Tür zum Himmel. Diese Gemeinden, die da beschrieben sind, sind sehr verschieden. Das ist auch gut so. Es gibt verschiedene Gemeinden, weil auch Menschen sind verschieden. Und auch ihr Zustand, ihr geistlicher Zustand ist sehr unterschiedlich. Und Jesus diktiert Johannes jeder Gemeinde einen individuellen Brief. Diese Briefe könnt ihr in den Kapiteln 2 und 3 nachlesen. Ich sage nur mal ganz grob, was eigentlich in jedem drin so, sag ich mal, eine Inhaltsübersicht, was in jedem von diesem Brief drin steht. Er offenbart sich, also Jesus offenbart sich jeder Gemeinde als der Auferstandene, als der Herrschende. Er spricht in die geistliche Situation der Gemeinde hinein. Und er offenbart ihre Haltung und die Beziehung zu Jesus. Wie verhalten sie sich? Sind sie im Willen Gottes oder sind sie nicht im Willen Gottes? Das spricht er an. Und ja, er spricht auch die Fehler an, das, was sie falsch machen. Aber er gibt ihnen auch Handlungsempfehlungen. Er sagt so, das und das könnt ihr tun. Und dann gibt er ihnen Ausblick auf die Zukunft. Das könnt ihr in jedem dieser Briefe nachlesen. Aber sehr unterschiedlich, für jede Gemeinde so, wie sie es braucht. Und darin sehen wir, Jesus kümmert sich um seine Gemeinde. Keine Gemeinde ist ihm egal, sondern er kümmert sich, er ringt darum, dass sie bei ihm bleiben, dass sie ganz nah bei ihm bleiben, die Beziehung wiederherstellen, weil das ist die Voraussetzung dafür, auch in den kommenden Zeiten durchzukommen, bis zum Ende durchzuhalten. Wenn ich Jesus nicht keine gute Beziehung zu Jesus habe, halte ich das nicht durch. Und das ist die Botschaft, die da drin steht. Diese Gemeinden, die Botschaft, die Briefe, die da steht an die Gemeinden, das ist in allererster Linie tatsächlich eine Botschaft an die damaligen Gemeinden zu der Zeit. Das ist das Erste. Aber wie das bei Prophetie ist, es hat nicht nur eine Bedeutung. Und diese Briefe haben eine weit darüber hinausgehende Bedeutung. Das ist die erste, gar keine Frage, und die wollen wir nicht an die Seite tun, aber die betrifft die Gemeinden von damals. Viele Gemeinden gibt es heute schon gar nicht mehr. Aber sie haben es damals verstanden und ich hoffe auch umgesetzt. Und trotzdem haben sie noch eine weitere Bedeutung, auch für uns. Manche Ausleger sagen, diese Gemeinden stehen stellvertretend für Epochen in der Kirchengeschichte. Ich gehe da mal jetzt nicht näher drauf ein. Diese Auslegung hat durchaus eine Berechtigung und wir sehen da viele Parallelen, was in der Kirchengeschichte mit der Zeit passiert ist. Aber auch diese Deutung erfasst nicht die ganze Fülle dessen, was dort drin steht, was wir in diesem Schreiben lesen, in diesem Brief. Was für uns viel wichtiger ist, jede Gemeinde zu jeder Zeit und auch heute kann darin Beispiele sehen, in welchem geistlichen Zustand sie sich befindet. Kann sich prüfen. Kann erkennen, wie geht Jesus damit um, wenn ich in einem solchen geistlichen Zustand bin. Und wir können auch gleich darin erkennen, was wir tun können, um diesen Zustand zu bessern. Oder aber wir können auch drin sind, so erkennen, ob wir in einem guten Zustand sind. Ob wir in einer guten Beziehung zu Jesus leben oder nicht. Jesus tadelt nicht jede Gemeinde. Manche Gemeinden sind da drunter, die sind vorbildlich. Und es gibt auch heute vorbildliche Gemeinden, aber wir können auch erkennen, da wo es nicht in Ordnung ist. Und dazu dienen diese Sendschreiben und daran können wir uns orientieren. Wo sind wir? Wir sollten sie lesen und vom Heiligen Geist uns zeigen lassen, wo sind wir richtig und wo sind wir nicht richtig. Die Offenbarung lässt uns nicht im Unklaren darüber, was passieren wird. Gott könnte ja einfach sagen, so ist mir doch egal, was die Leute denken oder ob sie es wissen oder nicht. Ich mache es einfach. Ich habe es so beschlossen, es wird sowieso so passieren. Nein, er sagt es vorher. Er kündigt es an. Wir können uns darauf vorbereiten. Und die Botschaft ist, guck mal hin, am Ende wird es richtig übel. Und das heißt nicht, ich mache euch jetzt ordentlich Angst, jetzt müsst ihr zittern. Das heißt nichts anderes, als bereite dich darauf vor, es kommen noch herausfordernde Zeiten. Das ist die Botschaft, die da drin steckt. Und er sagt, ich reiche dir die Hand und wenn du sie ganz fest ergreifst, dann führe ich dich da durch. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin derjenige, der darüber herrscht. Es wird passieren und es wird nicht darüber diskutiert. Wir können beten, was wir wollen. Es steht drin, es muss geschehen. Es ist nicht ein Kann. Es wird so geschehen, das ist beschlossen von Gott her. Aber wenn wir Jesus die Hand reichen, dann kommen wir da durch, dann führt er uns da durch. Das ist die Botschaft und die sollten wir dabei immer im Kopf behalten. Jesus ist der, der diese Apokalypse einleitet und alles in Gang bringt, was dort passiert. Aber er ist auch derjenige, der uns dorthin durchführen kann. Die Frage, die du dir stellen musst, gehörst du zu Jesus oder nicht? Wenn du die Offenbarung liest, dann kannst du Angst kriegen. Und wenn du feststellst, so, ich habe mein Leben noch nicht Jesus gegeben, ich weiß nicht, ob ich wirklich ihm gehöre. Die Zeit ist immer noch. Die Apokalypse hat noch nicht angefangen. Und die Zeit, dass Jesus dir die Hand ausstreckt und sagt, ich will dich führen, ich liebe dich, ich will dich retten, ich will dir alle Sünden vergeben und ich will dich dorthin durchleiten, ich will dich im Himmel haben. Ich will nicht, dass du in der Hölle landest. Diese ausgestreckte Hand ist auch heute da. Die ist immer noch da. Und die gilt auch heute Nachmittag. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, darfst du sie heute Nachmittag treffen. Wenn du sie schon getroffen hast und sagst, ich bin Kind Gottes, dann empfehle ich dir, lies mal die Sendschreiben, Kapitel 2 und Kapitel 3. Und bete, Heiliger Geist, zeig mir, in welchem Zustand ich bin. Bin ich ganz nah dran an Jesus? Oder brauche ich Korrektur? Bin ich lau geworden? Es gibt eine Gemeinde, wo er sagt, ich wünsche mir, dass du entweder heiß oder kalt bist. Aber du bist so mittendrin. Du machst mit allen Kompromissen. Nicht richtig so und nicht richtig so. Und ich sage dir, wenn du so bleibst, wie du bist, dann speie ich dich aus meinem Mund. Das heißt, ich will mit dir nichts zu tun haben. Entweder sagst du, ich will nicht mehr mit dir gehen, das ist kalt. Das ist okay, das darfst du machen. Du weißt die Konsequenzen, das brauche ich dir nicht sagen. Aber viel mehr wünsche ich mir, du wirst wieder heiß. Du wendest dich wieder zu mir und kehrst um, da wo du Kompromisse gemacht hast, wo du eine halbe Sache gemacht hast. Und folgst mir mit ganzem Herzen. Das ist mein Wunsch. Aber entscheide dich, mach nicht so einen halben Kram. So, das ist eine Gemeinde. Es gibt auch andere Gemeinden. Aber wir dürfen, und das darum stehen sie in der Bibel, und deswegen haben sie auch uns was zu sagen, der Heilige Geist kann uns zeigen, wo wir Korrektur brauchen. Und es gibt noch immer Zeit, wenn wir in Sünde leben. Jesus sagt immer noch, ich vergebe dir, bring die Sünde zu mir, kehr um, mach es nicht weiter, ich vergebe dir gern. Das ist das, was Jesus möchte. Solange es noch Zeit ist, es gibt einen Tag, wo dann die Zeit vorbei ist, wo Gericht gehalten wird. Er möchte dich nicht verlieren. Er möchte, dass du im Himmel bei ihm bist. Das ist die Liebesbotschaft von Jesus an dich. Und er möchte, dass du darauf reagierst. Amen.